Du wünschst dir Komfort und Sicherheit von einer Schweizer Vermögensverwaltung, aber mit tiefen Kosten und voll transparent? Start jetzt mit Truewealth, dem Schweizer Online-Vermögensverwalter. Ganz einfach auf truewealth.ch.
Heute bei «Apropos» an der ukrainischen Front.
Wieder Luftalarm in Saporischer Stadt. Sonntagabend, 18.39 Uhr.
An gewissen Orten rücken sie vor. An anderen müssen sie sich zurückziehen. Seit 4,5 Jahren verteidigt sich die Ukraine gegen die russische Invasion. Im Süden ist es den Soldatinnen und Soldaten kürzlich gelungen, die Kampflinie zu ihren Gunsten zu verschieben. Im Osten hingegen greift Russland sie immer härter an.
Und jetzt sieht man in der Ferne auch Rauch aufsteigen. Das ist ziemlich sicher der Einschlag von einer Drohne oder Rakete oder Fliegerbombe.
Wie sieht der Alltag an den Frontlinien aus? Warum werden Drohnen immer gefährlicher und gleichzeitig immer wichtiger zum Überleben? Und wie motivieren sich die Soldatinnen und Soldaten durch 4,5 Jahre Krieg?
For last month we destroyed 260 enemy drones.
Das besprechen wir heute mit der Auslandredaktorin Klara Lipowski. Sie ist im Juli in die Ukraine gereist und nimmt uns heute mit auf Kramatorsk und Saporischschja, zwei Städte an der Front. Damit willkommen in einer neuen Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Berner» und der «Basler Zeitung». Ich bin Alex Aregger. Hallo Klara, schön bist du da.
Hoi Alex, danke für die Einladung.
Wir sind jetzt knapp eine Stunde vor Kramatorsk und leider wird es schon dunkel. Es ist ein bisschen problematisch, weil Kramatorsk bei der Dunkelheit sehr gefährlich wird, weil viele Drohnen fliegen und wir fahren jetzt einfach so schnell wie es geht hin und gehen in die Wohnung und dann werden wir einfach die Nacht dort in der Wohnung verbringen.
Klara, nimm uns mit auf Kramatorsk. Wo liegt die Stadt und was ist dir als erstes aufgefallen, wo du angekommen bist?
Ja, Kramatorsk liegt im Osten der Ukraine, im Donbass. Das ist ein sehr industriell geprägtes Gebiet in der Ukraine und das besteht aus den Oblasten Donetsk und Luhansk. Und wir wissen auch, dass es das Hauptkriegsziel Russlands ist, dieses Gebiet eigentlich komplett einzunehmen. Und bislang kontrolliert Russland aber 90% des Donbass und will eben das gesamte Territorium erobern. Und mir fiel auf, dass sich eben dieser russische Druck, der sich jetzt entlang dieses Frontabschnitts zeigt, sich dort auch ganz explizit in der Stadt zeigt. Also die Stadt hat sich wirklich wie in so eine Festung entwickelt.
Wir fahren jetzt gerade nach Kramatorsk und sind schon mehrere Kilometer auf einer Straße unterwegs, die von Netzen überspannt ist. Und es wird jetzt wahrscheinlich bis Kramatorsk auch so weitergehen, weil hier einfach eine sehr drohnengeplagte Gegend ist. Und am Wegrand sieht man ab und zu ausgebrannte Wagen. Man sieht sehr viel Militärfahrzeuge. Und in solchen Situationen muss man damit rechnen, dass Drohnen fliegen und im besten Fall die Netze schützen. Und ansonsten muss man eben das Auto verlassen und dann vor den Drohnen weglaufen und sich möglichst unter Bäumen Schutz suchen, weil Drohnen natürlich mit Bäumen Schwierigkeiten haben.
Man sieht überall diese Drohnennetze oder Antidrohnennetze. Die sind über die Straßen gespannt, kilometerweit. Also wenn man das zusammen sich denkt, das ist wie so ein großes Netz, das gespannt ist über die Stadt, wenn man so will.
Wo die Drohne soll abfahren? Was ist genau das Ziel für dein Netz?
Ja, genau. Also im besten Fall soll sie die darunter fahrenden Autos oder auch Menschen, die sich da aufhalten auf den Straßen, einfach vor den Drohnen schützen. Es ist aber auch ein bisschen schwierig, weil die Drohnen natürlich auch, je nachdem wie viel Sprengstoff sie tragen, einfach natürlich diese Netze zerstören und dann die Netze dann keinen wirklichen Schutz bieten. Also das ist zwar eine Hilfe, aber vor allem gegen kleine Drohnen.
Kramatorsk ist eine Schlüsselstadt, du hast es schon angetönt. Warum genau?
Die Stadt, die zählt zu diesem sogenannten Festungsgürtel im Donbass. Also man kann sich das auch so ein bisschen als so eine Kette von Städten vorstellen. Vom Norden her ist das Sloviansk, dann kommt Kramatorsk, dann Druzhkivka und Kostjantinivka. Und ja, also diese Städte sind einfach für diese Verteidigung sehr wichtig und insgesamt 50 Kilometer lang ungefähr als Verteidigungslinie, mittlerweile auch hochgerüstet. Und wie so ein Rückgrat der ukrainischen Verteidigung in dieser Region. Und alles ist so auf die Verteidigung ausgerichtet. Also es wurden dort viele Gräben ausgehoben, Bunker gebaut, Artillerie installiert. Überhaupt ganz viele Soldaten sind da in ihren Stellungen positioniert. Und die Städte selber sind natürlich auch militärisch geschützt und verstärkt worden. Drachenzähne sieht man zum Beispiel auch. Das sind so Panzersperren und sowas.
Leben denn in so einer Stadt noch Zivilistinnen und Zivilisten? Und vor allem wie?
Ja, durchaus. Also in Kramatorsk leben noch ungefähr 65.000 Menschen. Vor der Vollinvasion waren es ungefähr 147.000. Es sind also viele Menschen gegangen, aber die Stadt ist trotzdem noch belebt. Also es ist vor allem wahnsinnig viel Militär unterwegs. Also das sieht man wirklich überall. Viele in Tarnfarben, viele aber auch in Zivil. Die Geschäfte und die Cafés, die sind geöffnet. Man kann also in Anführungszeichen leben, wenn man so will, aber es ist halt wahnsinnig gefährlich, sich länger draußen aufzuhalten, auf exponierten Plätzen zu verweilen zum Beispiel. Und das liegt einfach daran, dass die Stadt mittlerweile auch in Reichweite russischer FPV-Drohnen liegt. Und das sind ja diese ferngesteuerten Drohnen, die auch Sprengstoff tragen. Und die reichen eben auch wirklich bis ins Stadtgebiet hinein, bis ins Zentrum hinein. Und es macht das Leben dort einfach wirklich super gefährlich. Und wir haben jetzt eben auch seit ein paar Monaten gesehen, dass diese Drohnen Gebäude angreifen, aber eben auch Fahrzeuge mittlerweile. Und wir kennen das eigentlich aus Cherson, auch im Süden der Ukraine, wo die russischen Drohnen wirklich Jagd machen auf Menschen. Das wird auch Human Safari genannt. Und das sehen wir jetzt in Teilen auch in Kramatorsk. Also mir hat ein Soldat gesagt, dass sie noch nicht auf ZivilistInnen im Straßenbild gehen, aber auf Fahrzeuge durchaus, auf zivile Fahrzeuge. Ich finde, man kann dann in dem Sinne irgendwie von einer gewissen Normalität sprechen, irgendwo aber auch natürlich überhaupt nicht. Und das liegt natürlich auch daran, dass es einfach fast permanent Luftalarm gibt. Also es gibt Luftalarm vor Raketen, es gibt Luftalarm vor Fliegerbomben und natürlich auch Drohnen. Und es kommt eben auch sehr regelmäßig vor, dass die Angriffe dann eben auch auf Wohngebäude gehen.
Also man ist dem jeden Tag ausgesetzt. Zum Beispiel der Vitali, den du kennengelernt hast. Wer ist er?
I'm like a second anti-aircraft commander brigade. I make like a planning anti-aircraft brigade.
Ja, das war ein interessantes Treffen. Vitali ist ein Drohnenkoordinator, so will ich es mal sagen. 25 Jahre alt. Er hat die Universität der Luftstreitkräfte von Kharkiv absolviert und wollte eigentlich immer Fallschirmjäger werden. Also er hatte schon so eine militärische Laufbahn auch im Sinn. Also er war dann im Militär und hat sich dort dann auch, ich würde mal sagen, entwickelt. Aber hat dann auch relativ schnell verstanden, okay, Fallschirmjäger werden in diesem Krieg eigentlich gar nicht gebraucht. Es geht eigentlich um Drohnen, PilotInnen, es geht um Infanterie, die Sturmvorstöße oder Stürme machen muss. Und ja, dann hat er sich so ein bisschen umorientiert und plant jetzt Drohneneinsätze, schaut wo, wie, mit welchen Mitteln müssen Drohnen eingesetzt werden, welche Soldaten braucht es dafür und wie geht Russland gerade vor, wie muss man da reagieren. Also das ist so sein Job jetzt in Kramatorsk.
For last month, we destroyed 260 enemy drones.
Aber du hast ja eingangs schon ein bisschen gesagt, die Stadt hat sich sehr verändert. Über die Hälfte der Zivilistinnen und Zivilisten sind nicht mehr dort. Wie nimmt er so die Situation wahr? Wie hat sich die Stadt verändert?
Ja, er hat mir das auch so geschildert, dass eigentlich eine Zeit lang einigermaßen in Anführungszeichen leicht war, hier stationiert zu sein. Also, dass es einfach natürlich nah zur Front ist, eine lange Zeit über war, aber dass sich das sehr stark gewandelt hat und dass es inzwischen sehr hart sei, als Militär sich aufzuhalten. Und zwar seit ungefähr 3-4 Monaten, weil seitdem eben die FPVs, diese Drohnen, in die Stadt reinfliegen. Und er hat es dann gesagt, ja, sie haben einfach hier eine riesige Killzone erschaffen.
Now the situation very change because now drones make very many problems.
Yeah.
Very many problems and they make a very big kill zone.
Und das macht natürlich das Arbeiten im Militär, aber auch das Leben in der Stadt wahnsinnig schwierig. Und da hat er sich schon sehr, finde ich, auch irgendwie beeindruckt von gezeigt, wo er meinte, so, das ist wirklich hart.
Mhm. Wie hast du das konkret gespürt, wo du hergegangen bist? Bist du Gespräche führen, dir die Situation angeschaut hast? Hast du es auch ganz konkret gespürt, so die Situation?
Also ich habe das schon gemerkt, als wir zur Stadt hingefahren sind, dass wirklich schon Kilometer vor der Stadt die Antidrohnennetze wieder angefangen haben, unter denen man dann herfuhr. Man sah super viel Zerstörung.
Wir sind jetzt in der Zufahrt zu Kramatorsk und es ist wirklich so viel zerstört, dass teilweise gar nicht mehr wieder aufgebaut wird, weil man gar nicht mehr hinterherkommt. Tankstellen sind zerstört, an Straßenecken liegen noch die Trümmer von Explosionen herum, kaputte Reifen sieht man, überall sieht man Absperrungen, es sind überall die Netze gespannt.
Und dann in der Stadt selber, wir sind am Abend angekommen und da war es fast so ein bisschen gespenstische Atmosphäre. Dann ging auch noch der Luftalarm los und man kann das dann immer in Telegram-Channels nachschauen. Dann sieht man, was da gerade anfliegt. Also das sind dann teilweise auch Fliegerbomben eben.
Und jetzt sieht man in der Ferne auch Rauch aufsteigen. Das ist ziemlich sicher der Einschlag von einer Drohne oder Rakete oder Fliegerbombe. Das ist natürlich nicht klar aus der Distanz, aber es ist eine ziemlich große Rauchwolke, also da war auf jeden Fall ein großer Angriff.
Das ist da einfach, also fast permanenter Luftalarm, kann man so sagen. Und bei früheren Aufenthalten, wo wir dort waren, war das eben noch normal, dass man im Sommer auch draußen sitzen kann und dass man irgendwie draußen verweilen kann und so. Und das ging halt jetzt überhaupt nicht mehr. Und teilweise gehen die Drohnennetze dann auch bis zum Eingang des Supermarkts oder bis zum Eingang des Cafés, damit man eben wirklich nicht unter freiem Himmel sich aufhalten muss.
Du bist seit der Vollinvasion vor 4,5 Jahren zum vierten Mal ins Kriegsgebiet gereist. Wenn du es kurz würdest, so zusammenfassen, was war anders gewesen, so grundsätzlich?
Ich habe viel mehr Luftalarm wahrgenommen, also nachts, dass es dann nicht nur einen Luftalarm vielleicht mal gab alle paar Tage, sondern wirklich mehrfach.
Wieder Luftalarm in Saporischer Stadt. Sonntagabend, 18.39 Uhr.
Und also ich bin relativ weit gereist durch das Land. Das fing an in Odessa, dann bin ich weiter nach Saporischschja, dann in den Donbass, nach Kramatorsk, Kiew und dann nach Lviv. Und bis auf Lviv war wirklich deutlich mehr Luftalarm.
Der Alarm ist sehr durchdringend in der ganzen Stadt zu hören und ruft eben die Leute dazu auf, sich in Sicherheit zu bringen. Es ist aber so, dass viele Menschen sich mittlerweile davon nicht mehr ängstigen lassen bzw. eine gewisse Trotzhaltung entwickelt haben und in den Cafés sitzen bleiben und der Dinge harren, ausharren.
Also es war wirklich auffällig und meinem Eindruck nach auch deutlich mehr Einschläge. Also dass viele Angriffe einfach nicht mehr abgewehrt werden konnten, sondern dass sie wirklich durchgingen. Ich meine, ich habe natürlich einen sehr punktuellen Einblick, wenn ich mich da 2 Wochen aufhalte für so eine Recherchereise. Aber ich habe dann mit Menschen gesprochen, die mir das dann zum Beispiel in Odessa auch bestätigt haben und gesagt haben, selbst Odessa, das ja sehr weit weg ist von der eigentlichen Front, erleben sie jetzt Wochen, wo es wirklich hart ist und wirklich viele Angriffe in einer Nacht beispielsweise stattfinden.
Sind die Angriffe insgesamt intensiver geworden oder wo steht die Ukraine gerade in dem Krieg?
Ja, ich würde schon sagen, dass sie intensiver geworden sind. Also das ist natürlich im Kriegsverlauf auch immer so ein bisschen wie eine Wellenbewegung. Also dann gibt es wieder mehr Angriffe auf einmal, dann flacht das wieder ein bisschen ab. Und ich hatte den Eindruck, dass es jetzt gerade wirklich viel ist und die Wellen hochschlagen. Und das ist mir deutlich aufgefallen. Aber wenn man jetzt fragt, wo steht die Ukraine gerade in diesem Krieg? Ich habe da auch, ich sag mal, die Schadenfreude oder die Freude auch darüber wahrgenommen, dass die Ukraine selbstbewusster wird bei Gegenschlägen in Russland. Das fiel jetzt auch in die Zeit der, und das hält ja auch weiter an, Angriffe zum Beispiel auf diese Wildberries-Lagerstätten in Russland. Und das habe ich schon auch gesehen, dass die Menschen da so ein bisschen Kraft vielleicht auch draus schöpfen, dass sie nicht ganz wehrlos sind. Und dass zum Beispiel auch mit Blick auf die Krim, die sie ja abzuschneiden versuchen von der Versorgung, also dass sie von der russischen Versorgung abgeschnitten wird, das sehen die Menschen schon irgendwie positiv. So, das gibt denen halt so ein bisschen Hoffnung, dass sie nicht so wehrlos ausgesetzt sind.
Wie steht es denn um die internationale Unterstützung? Schon immer wieder in den Schlagzeilen. Wie viel wird die Ukraine geholfen? Mit was? Wo stehen wir da?
Also es fehlt ganz eindeutig an Abwehrraketen, also jetzt ganz konkret militärischen Lieferungen, weil die USA keine oder kaum mehr liefern. Also da reden wir ja von Patriot beispielsweise. Und ich meine, bei den USA wissen wir, das passiert, weil sie die eben selbst im Krieg gegen den Iran benötigen. Das ist deutlich spürbar in der Ukraine und auch ständig Gesprächsthema. Also überhaupt der Krieg im Iran und was er für Auswirkungen hat auf die Ukraine, das war in vielen Gesprächen Thema und beschäftigt die Menschen einfach sehr, ja.
In dem Kontext fragt man sich auch, wie steht es um Friedensbemühungen, gerade durch den US-Präsident Donald Trump. Von uns hat man den Eindruck, die sind wie so ein bisschen eingeschlafen, oder täuscht der Eindruck?
Das ist so. Also es finden jetzt ja schon länger keine Gespräche mehr auf wirklich hoher Ebene statt, wie jetzt, ich denke an die Birkenstock-Konferenz oder zum Beispiel so ein Treffen wie in Anchorage, wo Putin ja auf Trump traf. Aber was ongoing ist, ist, dass die US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner wohl noch in Gesprächen aktiv sind. Aber zurzeit gibt es einfach keine großen Durchbrüche. Und es ist jetzt nicht abzusehen, dass irgendwie demnächst ein großer Gipfel oder sowas aufgezogen werden wird. Was wir halt zuletzt gesehen haben, war, dass sich ja Trump und Zelensky, der ukrainische Präsident, getroffen haben und Trump der Ukraine zugestanden hat oder versprochen hat, dass sie die Patriot-Lizenzen bekommen.
A little birdie told me this about the fact that we'll give them the right to make Patriots. We'll show them how to do it. It's very complex, actually. We're going to give a license to you to make Patriots. That's pretty cool, right?
Und dann hat er wenige Tage später dieses Versprechen wieder so ein bisschen aufgeweicht.
We have to be very careful about letting somebody build them. We're talking about it. But it's a hard thing to give away that kind of technology. And I don't think this would ever happen. But, you know, those people that you give that technology, they can someday turn on you.
Also es ist sehr, sehr schwammig gerade.
Aus Perspektive von der Ukrainerinnen und Ukrainer, du hast es schon gesagt, gibt es immer wieder so einzelne Hoffnungsschimmer oder Momente, die Mut machen. Und damit gehen wir auf Saporischschja im Süden der Ukraine. Du warst auch dort gewesen. Dort ist die Situation gerade recht eine andere, oder? Im Vergleich zu Kramatorsk.
Ja, in Saporischschja ist die Situation ein bisschen eine andere, weil die Ukraine dort seit Jahresbeginn mehrere Dörfer zurückerobert hat von russischer Besatzung und da einfach ja militärische Erfolge verzeichnet hat. Da gibt es ein bisschen unterschiedliche Angaben darüber, wie erfolgreich das war. Und es ist auch, wenn man das auf Karten anschaut, nicht so ganz nachvollziehbar. Aber ich habe jetzt Zahlen gefunden zu 100 Quadratkilometern, die in der Region Saporischschja zurückerobert worden sind. Und das ist, kann man sagen, jetzt nicht viel gemessen natürlich an der gesamten Front, aber es ist einfach doch militärisch ein relevanter Faktor.
Das war jetzt gerade meine nächste Frage, oder? Ist noch schwierig vorzustellen, 100 Quadratkilometer, ist das viel, ist das relevant oder wie bedeutend ist das aus Sicht von der Ukraine?
Genau, das ist eben der Punkt, das ist erstmal nicht so wahnsinnig viel. Auch wenn man jetzt betrachtet, das ist seit Anfang 2026 jetzt ungefähr gemessen. Aber es ist eben für die Ukraine wichtig, weil sie diese Rückeroberung geschafft hat und weil sie es bisher auch schafft, diese Stellungen zu halten. Also sie hat wirklich Dörfer zurückerobert, kann sich da dann verschanzen und schafft es, dass die russischen Truppen nicht mehr gegen ankommen. Und das ist in dem Sinne natürlich dann schon, hat eine militärische Relevanz. Und dann hat noch das ukrainische Militär mitgeteilt, dass es seit Anfang 2026 insgesamt landesweit 600 Quadratkilometer zurückerobert haben will. Also ist natürlich immer schwer überprüfbar, aber das ist natürlich eigentlich eine Erfolgsmeldung für die Ukraine, ganz klar.
Jetzt gerade in Saporischschja, wie ist es der Ukraine gelungen, vorzurücken, gerade in einer Zeit, wo ja eigentlich die Angriffe intensiver geworden sind insgesamt?
Ja, ich glaube, das war ein Zusammenspiel von Angriffen, die die Ukraine hinter der Front ausgeführt hat auf die Versorgungslinien der Russen, also mit ukrainischen Drohnen, und konnte so dann zum Beispiel einfach Fahrzeuge aufhalten oder die Versorgung von Soldaten eben beeinträchtigen. Und genau, was ich sagen wollte, das Zusammenspiel von diesen Angriffen mit Drohnen und dann der Artillerieunterstützung, das hat meines Wissens gut funktioniert. Das haben mir Militärs so ein bisschen geschildert. Und dann eben das, was ich vorhin angesprochen habe, dass dann die Truppen es geschafft haben, diese Dörfer wieder einzunehmen, sich dort wirklich zu verschanzen und in den Gräben, die sie dort gebaut haben oder gegraben haben und noch graben, ja, es schaffen, eben diese Stellung zu halten. Und das müssen sie auch, weil eben die Russen ja gleichzeitig wieder angreifen. Die lassen das ja nicht einfach so stehen, dass sie da jetzt diese Niederlagen erlitten haben. Und dann ist aber auch super wichtig, dass die Ukraine einen Vorteil daraus gezogen hat, dass Russland von Starlink abgeschnitten wurde. Und dadurch kann Russland eben die Drohnen in diesem Gebiet viel schlechter steuern und hat auch einfach weniger zur Verfügung und muss die Taktik dann einfach auch ändern. Mhm. Und das Dritte, was ich noch sagen würde, ist, dass Russland sich einfach auch auf den Donbass konzentriert. Das angesprochene Hauptkriegsziel ist ja, wie gesagt, den Donbass komplett zu erobern. Und dann werden da natürlich auch viel mehr Kräfte und Personal, Material und so weiter konzentriert.
Teil von dieser Eroberung in Saporischschja sind der Vitali und der Ivan gesehen, die du kennengelernt hast. Wo hast du sie kennengelernt und wer sind die zwei?
First tell me your names, if you can.
Як вас звати?
Vitali.
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 Ivan.
І what is your combat name?
На які позивні чи там треба?
Рокер.
Рокер?
Корнієй.
Корній. What is Корній?
It's like old Ukrainian name.
Ja, die haben sich bereit erklärt, mit uns ein Interview zu führen. Wir haben sie dann in Saporischschja getroffen. Das war ein geheimer Ort und da sollen wir auch nicht groß mehr Worte darüber verlieren, einfach um sie zu schützen. Und dann haben wir uns lange unterhalten. Also das war wirklich, fand ich sehr eindrücklich, weil sie gerade von ihrem Einsatz zurückgekommen waren, und zwar in einem dieser Dörfer, das eben befreit worden war. Und sie waren daran beteiligt, dass die ukrainischen Truppen eben dort diesen Ort halten können, dass sie selber sich dort aufhalten können, um beispielsweise weitere Gräben auszuheben und so weiter. Und dann eben auch für nachkommende Truppen diesen Ort zu sichern. Also das ist so die weniger glanzvolle Arbeit sozusagen im Militär, also wenn man das so sagen will, aber eben auch so wahnsinnig wichtig. Und das war wirklich eindrücklich, was sie erzählt haben.
Wie haben denn Ihre letzten Monate ausgesehen? Also was haben Sie den ganzen Tag müssen machen?
Ich fand das fast unvorstellbar. Also eigentlich war ihre Aufgabe, die feindlichen Bewegungen zu beobachten. Wirklich, also das ist wirklich verdammt nah zu den russischen Stellungen. Und die Aufgabe war eben, dass sie Tunnel graben. Dass sie Tunnel graben, diesen ganzen Ort irgendwie untergraben, damit sie ihn eben halten können.
Da kann man das.
Also das machen sie im Grunde von Haus zu Haus und das dient dem Zweck, dass sie sich dann letztendlich unsichtbar bewegen können in diesem Dorf und nicht entdeckt werden von den russischen Drohnen, die da eben immer hingeschickt werden zur Aufklärung des Terrains. Und es dient auch nachrückenden Einheiten, die sich dann eben auch da versteckt halten können und eben weiter vorrücken können von dort aus. Und dann eben die Bewegungen, wenn sie welche ausmachen, dann an die Zentrale, Kommandozentrale zu melden. Und die schicken dann Drohnen oder andere Arten von Waffen und versuchen so natürlich, ja, den Feind aufzuhalten. Und Das muss wirklich eine sehr, sehr harte, schwere Arbeit gewesen sein, dass sie da wirklich 2,5 Meter unter der Erde in diesen Tunneln, teilweise mit ihren bloßen Händen oder mit nur wirklich sehr einfachen Werkzeugen, diese Tunnel ausgegraben haben.
Wie haltet man so etwas aus? Bist du aus dem irgendwie schlau geworden in dem Besuch?
Ich habe sie das auch gefragt und Ivan meinte dann so, er hat sich das auch gefragt und hat dann irgendwie mit Vitali, mit seinem Kommandanten auch so gefragt, was soll ich jetzt machen? Also irgendwie, wir machen hier den ganzen Tag irgendwie das Gleiche, wir graben diese Tunnel und wir sehen irgendwie wenig das Tageslicht und so weiter. Und dann hat der Kommandant halt auch so gesagt, so, beschäftige dich, grab weiter. Und das hat alles seinen Zweck und Sinn. Und ne, also so, das ist jetzt einfach unsere Aufgabe und das müssen wir jetzt so hinnehmen und durchziehen. Mhm. Aber ich fand, dass die beiden dafür noch ziemlich, ja, positiv waren. Also natürlich, die haben auch viel Gemeinsames erlebt, aber die waren einfach auch irgendwie gut miteinander. Und ja, es gibt dieses Video, das sie zeigt im Tunnel. Und ja, in dem Video sagt dann Ivan, der zu seinem Kommandanten hingeht in diesem Tunnel. Kommandant, sag ein paar Worte für die Aufzeichnung.
Kommandier, paar Worte für die Aufzeichnung.
Und dann lässt er irgendwie die Schaufel sinken, dreht sich um und sagt, nach Moskau, in den Kreml, ins Mausoleum.
Na Moskau.
Na Kreml.
Na Kreml, Mausoleum kopaim, ostalas v kunya odite.
Und dann lacht Ivan und es ist natürlich gemeint, dass sie den Tunnel graben einfach direkt bis nach Russland. Und ja, haben da ihren Humor nicht verloren.
Das Video ist wirklich sehr eindrücklich. Es ist eingebettet in einer grossen Reportage. Wir verlinken euch die im Episodenbeschreibung. Vielleicht trotz Coup, obwohl die ukrainischen Streitkräfte um Saporischschja wieder können Erfolg erzielen konnten. Auch dort müssen ja Soldaten und Zivilistinnen, hast auch du müssen, dich auf die Drohnen achten. Und ich würde noch gerne über die Drohnen reden. Kannst du mal beschreiben, wie das abläuft mit diesen Drohnen?
Ja, vielleicht ein Beispiel. Wir waren unterwegs zu einem Termin bei einer Raketeneinheit, so nenne ich es jetzt mal. Das ist ein Mehrfachraketenwerfer, der in der Region von Saporischschja stationiert ist. Und da fährt man dann hin in einem im besten Fall gesicherten Fahrzeug und dann hat man auch einen Drohnendetektor dabei. Und wir hatten das auch. Der Kommandant, der vorne auf dem Beifahrersitz saß, der hat den dann immer gecheckt. Und dann waren wir an so einem Waldrand und dann sah man plötzlich auf diesem Drohnendetektor die Landschaft, in der wir uns gerade bewegt haben. Von oben, aus der Vogelperspektive, eben aus der Perspektive der Drohne, weil dieser Drohnendetektor sich über Frequenzen sozusagen in die Drohne, jetzt vereinfacht gesagt, einschaltet, beziehungsweise einfach dann sieht, was die Drohne sieht über die Frequenz. Und dann haben wir natürlich in dem Moment kurz gecheckt, okay, was bedeutet das jetzt? Ist das eine russische Drohne? Ist das eine ukrainische Drohne? Und wo ist sie eigentlich? Wie weit ist sie eigentlich weg? Weil man schaut dann so in den Himmel und hört möglicherweise sogar auch was, aber man kann dann nicht in diesem Moment sofort irgendwie wissen, okay, das ist eine feindliche Drohne, es sei denn, sie nimmt jetzt irgendwie Fahrt auf und nähert sich dem Fahrzeug. Das ist zum Glück nicht passiert und wir konnten dann einfach zur Einheit weiterfahren.
Aber den Moment habt ihr quasi beobachtet, wie ihr beobachtet werdet, oder?
Ja, nicht direkt wie in unserem Fahrzeug, aber auf jeden Fall war in der Luft eine Drohne in unserer Nähe unterwegs, die eben auf dieser Frequenz unterwegs war. Und es kann dann natürlich immer sein, dass man sich irgendwie exponiert und dann gesehen wird. Und dann hätte es halt problematisch werden können, vorausgesetzt, dass es eine russische Drohne gewesen wäre. Und das, wie gesagt, können wir gar nicht wissen, können wir gar nicht jetzt beurteilen. Aber das sind eben so angespannte Momente und es sind immer die Fahrten zu den Stellungen hin, sind irgendwie die kritischsten Momente, weil man da eben genau in dieser sogenannten Killzone sich ja aufhalten muss, wo die Drohnen fliegen. Und in Saporischschja ist es jetzt vielleicht ein bisschen weniger gefährlich als beispielsweise in Kramatorsk. Aber man muss einfach super wachsam bleiben. Und ich als Journalistin bin dann natürlich sehr dankbar darüber, dass ich den Schutz vom Militär habe und von den Soldaten, die sich da einfach mit wahnsinnig gut auskennen, die dann auch im Zweifel sagen können, nee, das ist eine von uns, eine Drohne. Mach dir keine Sorgen, wir fahren jetzt weiter.
Es war ja lange immer so, dass die Ukraine die Nase vorne hatte, was Drohnen angeht. Hat sich das geändert oder ist das immer noch so?
Das hat sich in dem Sinne geändert, dass Russland auf jeden Fall Drohneneinsatz oder Drohnentechnologie auch kopiert hat. Ich würde sagen, die Ukraine hat, wie du gesagt hast, die Nase vorn gehabt damit, dass sie die FPV-Drohnen so als Massenwaffe eingesetzt hat. Also damit ist sie wirklich vorangegangen und dann hat Russland nachgezogen. Also FPV-Drohnen, das sind diese Drohnen, die per Controller ferngesteuert werden, also da sitzt dann eben der Pilot, die Pilotin ein bisschen fernab der Front in einer Stellung oder auch in einer Stadt und sieht eben auf der Kamera, wohin sie die Drohne steuert. Und das ist so ein ständiges irgendwie auch Wettrüsten, also ein technologisches Fortentwickeln. Und das sieht man auch bei sonstigen Gerät, würde ich sagen. Ich habe jetzt diese Drohnendetektoren angesprochen und die werden auch technologisch weiterentwickelt. Und es gibt jetzt auch schon welche, die oberhalb und unterhalb dieser, ich sag mal, Standardfrequenzen arbeiten. Und das heißt, sie können die Standardfrequenzen austricksen. Und dann kannst du dich auch auf diesen Drohnendetektor nicht mehr verlassen. Mhm. Und da muss man immer nachjustieren und immer reagieren und auch sehen, okay, was hat sich eigentlich verändert. Deswegen, also da hat man die eine Seite den Vorsprung und dann wieder die andere.
Also quasi je länger der Krieg dauert, desto perfider können da quasi die Drohnentechnologien werden, oder?
Absolut, das findet auf jeden Fall schon statt, ja.
Das sind jetzt vor allem Drohnen, die eben eher zum Angreifen benutzt werden. Wie ich in deiner Reportage aber gelernt habe, gibt es auch Drohnen, die zum Transport genutzt werden. Kannst du das beschreiben?
Ja, genau. Das haben wir bei auch einem Nachteinsatz gesehen, also wie so eine Drohne dann bereit gemacht wird für den Einsatz. Die transportiert dann Essen, Trinken, Batterien, technisches Gerät zu den SoldatInnen, auch Medikamente zum Beispiel. Und das sind teilweise Drohnen, die am Boden fahren, Landdrohnen. Und da gibt es Modelle, die eben am Boden fahren, Landdrohnen oder eben solche, die auch in der Luft fliegen.
Das heißt also, die Drohnen sind nicht nur eine sehr tödliche Gefahr, sondern sie sind auch ein Stück weit überlebenswichtig.
Absolut. Also das haben mir auch Vitali und Ivan erzählt, als sie dort in diesem Dorf stationiert waren und wirklich unter der Erde ausharren mussten, weil sie durften eben auch gar nicht ans Freie gehen, weil sie sich dann sofort kompromittiert hätten und ihre Stellung dann eben kompromittiert hätten. Und sie waren wirklich darauf angewiesen, dass Drohnen dahin fahren oder eben Drohnen in das Gebiet fliegen und dann vielleicht was abwerfen. Das ist dann auch 2-3 Mal die Woche passiert und nur so haben sie ihr Wasser bekommen, sie haben ihr Essen bekommen, sie haben dann zum Beispiel auch aus der Luft Briefe abgeworfen bekommen von den Verwandten, die ihnen geschrieben haben.
Es ist, wie erwähnt, jetzt deine 4. Recherchereise in der Ukraine seit der Vollinvasion. Was ist dir am meisten geblieben von dieser Reise?
Schwer zu sagen, weil man natürlich mit sehr vielen Eindrücken von so einer Reise zurückkommt. Ich habe die Gesellschaft insgesamt, würde ich sagen, als sehr strapaziert wahrgenommen. Also mit den Menschen, denen ich gesprochen habe. Auch mit Menschen, die eigentlich irgendwie, ja, Frohnaturen sind, die haben auch darüber geklagt, dass es einfach wahnsinnig anstrengend ist und dass sie beispielsweise auch einfach Schlafmangel haben, weil nachts einfach so viele Angriffe stattfinden und dann findet man einfach keine Ruhe. Und das sind natürlich so punktuelle Einblicke irgendwie. Ich bekomme ja dann nie ein gesamtes Bild, aber so im Vergleich zu früheren Reisen hatte ich das schon das Gefühl, dass es nochmal deutlich schlimmer geworden ist für die Menschen. Und gleichzeitig, das fand ich aber auch interessant, das war aber auch bei jeder Reise so immer noch, dass die Menschen wahnsinnig entschlossen sind. Also das Aufgeben überhaupt gar keine Option ist. Der Frust über ausbleibende Hilfen aus dem Ausland zum Beispiel, der ist wahnsinnig groß und auch mit Blick auf die USA zum Beispiel, auch auf Europa. Aber wenn es jetzt darum ging, Territoriumsabtritte ja oder nein, da war immer sehr klar nein, auf gar keinen Fall. Also das fand ich schon beeindruckend irgendwie auch. Und ich glaube, da helfen dann eben auch so Erfolgsgeschichten, sage ich mal in Anführungszeichen, wie wenn tief im russischen Gebiet eben auch Lagerstätten angegriffen werden und den Menschen dann einfach irgendwie, das hatte ich eingangs auch gesagt, zeigen, dass sie nicht total wehrlos sind.
Danke, Clara.
Danke dir.
Das war es, unsere Apropos-Folge zum Wochenstart zu der Clara, ihrer Reise in die Ukraine. Die Folge produziert hat Valeria Mazzeo und wir hören uns morgen wieder. Bis dann, ciao zusammen.